Deutschlandfunk Kultur Feiertag. Warum Eva keine Gleichstellungsbeauftragte brauchte. Emanzipation in der Bibel von Pfarrer Christian Olding. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte.
So steht es im ersten Buch der Bibel über die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Das wurde über Jahrhunderte als Lizenz zum Patriarchat gelesen. Eva, das dekorative Accessoire des Mannes, zweite Wahl aus Gottes Werkstatt. War Gott bei Adam noch voll schöpferischem Elan, blieb für Eva bloß eine leicht modifizierte Resteverwertung. Kein Wunder, dass die Rollenverteilung klar war. Selbst rationale Aufbrüche in der Geistesgeschichte vermochten daran nicht viel zu verändern. Die Epoche der Aufklärung war stolz auf das Vermögen der menschlichen Vernunft und erklärtermaßen frei von religiösem Aberglauben. Und dennoch blieb sie erstaunlich bibeltreu, zumindest in Sachen Frauenbild. Die Aufklärung kam nämlich zum selben Schluss. Männer sind Frauen überlegen. Die wissenschaftliche Begründung? Muskelmasse und Hirnvolumen des Mannes übersteigen das der Frauen. Bereits die frühen Frauenrechtlerinnen führten an, dass in dieser Logik der Ochse das wahre Genie wäre. Dieser Einwand änderte an der Sichtweise nichts. Doch ist Eva wirklich Adam untergeordnet, nur weil Gott sie später erschuf? Da sich Gott bei der Schöpfung sichtbar steigerte, wäre die Frau die unangefochtene Krone der Schöpfung. Schließlich gilt für sie in der Reihenfolge der Schöpfungsordnung, das Beste kommt zum Schluss. Doch ein zweiter Blick lohnt sich in der Tat. In der biblischen Textpassage zur Erschaffung der Frau heißt es im Hebräischen Esa kinikto, eine Helferin, die ihm entspricht. Die Wurzel dieses Wortes wird im Alten Testament vor allem dann benutzt, wenn Gott als Helfer gemeint ist. Und der ist bekanntlich nicht das Anhängsel der Menschheit. Die Frau ist damit die notwendig göttliche Hilfe für den Mann. Die Pointe also, Frau und Mann sind Partner, nicht Chef und Assistent. Frauen und Männer brauchen einander, keiner herrscht über den anderen. Gleiche Verantwortung für Mann und Frau. Das ist kein modernes Wunschdenken, sondern dazu verpflichtet die Bibel. In der ersten Schöpfungsgeschichte sagt Gott:
Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan.
Hier steht nichts davon, dass Adam sich Eva untertan machen soll. Beide erhielten den Auftrag, über die Erde zu herrschen und nicht übereinander. Auch das Bevölkerungswachstum war ausdrücklich eine Teamaufgabe. Gott legte seine Schöpfung in die Hände von Mann und Frau. Von einer exklusiven Besitzurkunde für Adam steht nirgends etwas geschrieben. Die Vorstellung, Gott habe Adam zum Alleinverwalter ernannt und Eva bloß die Gartenpflege und die Küche überlassen, ist reine Fantasie. Keiner von beiden genießt besondere Vorrechte. Darum brauchte Eva auch keine Gleichstellungsbeauftragte. Dass sich der Mann über die Frau erhebt und sie beherrschen will, taucht in der Bibel erstmals nach der Erzählung über den Sündenfall auf. Diese Verhältnisverschiebung beginnt ab dem Moment, wo Adam und Eva das Vertrauen gegenüber Gottes Fürsorge aufgeben und selbst bestimmen wollen, was als gut und böse zu gelten hat. So lässt der biblische Autor Gott in Richtung Eva sprechen:
Viel Mühsal bereite ich dir und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen.
Das Verhältnis von Mann und Frau entspricht nicht mehr der Schöpfungsordnung. Sie ist das Protokoll einer aus dem Gleichgewicht geratenen Beziehung, einer gestörten Ordnung ihres Miteinanders. Wer die ersten Frauenrechtlerinnen waren, lässt sich heute nur noch schwerlich ausmachen. Doch eine frühe Quelle findet sich ausgerechnet dort, wo man sie wohl am wenigsten vermutet, im Alten Testament. Da wird von den Töchtern Zelophats berichtet. Er hatte keinen Sohn im Haus, dafür 5 Töchter mit Rückgrat. Nach Vaters unerwartetem Tod in der Wüste ging das gesamte Erbe an die Onkel. So war es üblich. Frauen erben nicht. Die Schwestern Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza hatten genug Selbstbewusstsein, um das Gesetz in Frage zu stellen. Also marschierten sie direkt zur obersten Leitungsspitze. Nicht heimlich, sondern vor versammelter Prominenz betraten sie die Bühne und brachten ihr Anliegen vor.
Die Frauen traten vor Mose, den Priester Eleazar und die Stammesoberhäupter und sagten: Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Nun hat unser Vater aber keine Söhne gehabt. Soll unsere Familie deshalb kein Land erhalten und der Name unseres Vaters in Vergessenheit geraten? Wir möchten auch Land bekommen, so wie die Männer aus unserer Sippe.
Wenn man bedenkt, dass das Rederecht formal den Männern vorbehalten war, wirkt dieser Auftritt der Schwestern umso beeindruckender. Mose hörte zu und nahm sie ernst. Er war ein Mann, der sein Handeln am Willen Gottes orientierte. Schließlich hat ihn Gott nicht umsonst aus der Schafhaltung in die Leitung seines Volkes befördert. Die Bibel berichtet nüchtern, Mose legt die Sache Gott vor. Und Gott antwortete:
Die Töchter von Zelophat haben recht. Sie sollen auf jeden Fall Grundbesitz erhalten, genauso wie die Männer aus ihrer Sippe. Ein Stück Land soll auf den Namen ihres Vaters eingetragen werden und ihnen als seinen Erben gehören.
Keine kleine Geste. Dabei beließ es Gott aber nicht. Er ordnete gleich dazu eine Gesetzesänderung an.
Sagt den Israeliten, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hinterlässt, soll seine Tochter das Erbe bekommen.
5 Frauen, eine Beschwerde, ein neuer Paragraph. So schnell kamen spätere Frauenrechtlerinnen nicht zum Ziel. Ihre Kämpfe wirken dagegen wie ein Dauerlauf gegen eine Betonwand. Dabei hatten sie bescheidene Ansprüche. Sie wollten nur das Wahlrecht und das Recht auf Bildung. Warum aber hatten die 5 Frauen Erfolg? Weil die wichtigste Führungspersönlichkeit im Land nicht nur mit Männern sprach, sondern Gott fragte. Entscheidend war nicht die männliche Sicht, sondern die Perspektive dessen, der Gleichberechtigung erfunden hat. Und Gott handelt durch Menschen, am liebsten durch solche, die ihm nicht reinreden. Mose gehörte dazu. Nicht nur, weil er fragte, was Gott von den Frauenforderungen hielt, sondern wohl auch, weil er von starken Frauen großgezogen wurde. Wer Mose verstehen will, muss bei seiner Biografie anfangen. Die klingt wie ein Drehbuch. Eigentlich hätte es ihn gar nicht geben dürfen. Der Pharao hatte angeordnet, alle neugeborenen israelitischen Jungen zu töten. Er fürchtete nämlich, die israelitischen Zwangsarbeiter könnten zu mächtig werden. Die hebräischen Hebammen verweigerten sich dem Befehl. Moses Mutter bastelte ein wasserdichtes Körbchen, seine Schwester setzte ihn auf den Nil und hoffte auf ein Wunder. Und tatsächlich, die Tochter des Pharao fand ihn und erkannte sofort:
Das muss eines der hebräischen Kinder sein.
Moses Schwester Mirjam, strategisch in Reichweite geblieben, bot an:
Soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt?
So kam Mose zurück zu seiner Mutter, offiziell als Pflegekraft im Auftrag der ägyptischen Prinzessin. Später zog er in den Palast. Ein Kind mehr oder weniger fiel dort nicht ins Gewicht. Und der Pharao ahnte nicht, dass unter seinem Dach ein Rebell heranwuchs. Mose, der Führer des israelischen Volkes auf dem Weg in die Freiheit, verdankte sein Leben Frauen, die sich vom mächtigsten Mann der damaligen Welt nicht einschüchtern ließen. Gott schuf Frauen und Männer als gleichwertige Partner. Die Realität der Menschheitsgeschichte erweckt den Eindruck des genauen Gegenteils. Doch so leicht gab Gott seine Überzeugung nicht auf. Mit Jesus betrat in seinem Auftrag ein neuer Revolutionär die Bühne und es begann ein Neustart. Er behandelte Frauen nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen und Mitarbeiterinnen. Frauen gehörten selbstverständlich zu seiner Gefolgschaft, lernten von ihm und übernahmen Schlüsselrollen bei der Verbreitung seiner Botschaft. Auf diesem Wege gab er ihnen in aller Natürlichkeit ihren Wert wieder zurück. Ein Paradebeispiel: die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen. Es ist 12 Uhr mittags, die Sonne brennt erbarmungslos. Zeit zum Dösen und Warten auf kühlere Stunden. Wer in dieser Gegend um die Mittagszeit Wasser holen geht, der will nicht gesehen werden. Der hat genug von schrägen und bösen Blicken. So wie diese Frau, die durch die Gegend schleicht. Sie bringt alles mit, um auf Distanz zu ihr zu gehen. Als Samariterin würde ein Jude aufgrund generationenlanger Konflikte einen großen Bogen um sie machen. Und dann wäre da noch ihr fragwürdiger Lebensstil.
Jesus sagte zu ihr: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau: Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet.
Zu dieser Frau setzt sich Jesus und spricht mit ihr ungezwungen. Selbst die Jünger, die schon einiges von Jesus gewohnt waren, staunten nicht schlecht. Doch weder Geschlecht noch Lebenslauf sind für diesen Jesus irgendein Hinderungsgrund, den Menschen anders als würde und wertvoll zu behandeln. So war diese Samariterin nicht nur die erste, die erfuhr, dass Jesus der versprochene Retter ist, sondern sie wurde auch zur ersten Evangelistin. Direkt nach dem Gespräch rannte sie in ihr Dorf, erzählte von der Begegnung mit Gottes Retter und löste eine kleine Wallfahrt zum Brunnen aus. Die 4 Evangelisten schildern die Ereignisse rund um die Auferstehung Jesu unterschiedlich. Doch in allen Berichten sind es Frauen, die zuerst erfahren, dass Jesus lebt. In der folgenden Verkündigung nehmen sie Schlüsselpositionen ein und das in einer durch und durch patriarchalen Gesellschaftsstruktur. So ist im Matthäusevangelium zu lesen:
Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten.
Die Brisanz dieser Situation erkennt man angesichts der damals geltenden Rechtslage. Das Wort einer Frau hatte vor Gericht keinerlei Wert. 100 weibliche Zeugen eines Mordes hätten dem Täter nichts anhaben können. 2 männliche Zeugen wären nötig, um eine Verurteilung zu erreichen. Dass Jesus ausgerechnet Frauen zu den ersten Zeugen seiner Auferstehung machte, war eine Provokation für das bestehende System. Für die Jünger muss es geradezu ein Albtraum gewesen sein. Hätten sie sich nach menschlichem Kalkül gerichtet, wäre diese Episode gestrichen worden und die Auferstehungsberichte hätten dort ihren Anfang genommen, wo Jesus erstmalig seinen männlichen Nachfolgern begegnete. Schließlich blieb genügend Material aus Jesu Leben unerzählt, um Platz für eine kleine redaktionelle Bereinigung zu schaffen. Doch sie taten es nicht. Offenbar hatte Jesu Verständnis von Gleichberechtigung bereits auf sie abgefärbt. Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Gleichberechtigung ist im Neuen Testament der Apostel Paulus. Der jedoch wird gerne auf den Satz reduziert, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde. Wer das tut, übersieht, dass diese Aussage wohl eine spätere Hinzufügung darstellt. Denn derselbe Paulus betont an anderer Stelle glasklar die Geschwisterlichkeit. So heißt es unmissverständlich in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien:
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Diese Formel sprengt gleich mehrere gesellschaftliche Sollbruchstellen: Sozialhierarchien, kulturelle Schranken und die ungleiche Bewertung der Geschlechter werden schlicht weggewischt. Paulus lebte das erstaunlich unbefangen. In einer streng patriarchalen Kultur arbeitete er ganz selbstverständlich mit Frauen zusammen. Für ihn war die Leitung einer Gemeinde oder der Dienst als Apostel keine Frage des Geschlechts, sondern der Berufung. Und die Berufenen waren mitunter Frauen von bemerkenswerter Ausstrahlung und Verantwortung. Da ist etwa Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchäe bei Korinth. Sie ist Gastgeberin, Leiterin und als Überbringerin des Römerbriefes Vertrauensperson des Paulus. Als antike Briefbotin war sie weit mehr als bloße Zustellerin. Sie erklärte die Absichten des Absenders und sorgte dafür, dass die Botschaft alle Adressaten erreichte. Paulus' ausführliche Grußliste am Ende des Römerbriefes diente Phoebe vermutlich als Empfehlungsschreiben und als Türöffner zu den vielen Hausgemeinden Roms. Der Titel Diakonos, den sie trug, war für Paulus keine Zierde. Er war eine Funktionsbezeichnung für Menschen, die eigenständig das Evangelium verkündeten. In Philippi etwa kämpften die leitenden Frauen Evodia und Syntyche für das Evangelium. Und ohne ihre Einmütigkeit wäre auch die Einigkeit der Gemeinde dahin gewesen. Oder nehmen wir Lydia, Purpurhändlerin, Unternehmerin und erste Christin auf europäischem Boden. Sie ließ sich mit ihrem ganzen Haus taufen und öffnete ihr Heim für die junge Gemeinde in Philippi. In einer Zeit, in der es noch keinen geweihten Dienst am Altar gab, waren Haushaltsvorstände wie Lydia zentrale Figuren der frühen Gottesdienstgemeinschaft. Und dann noch Junia. Zusammen mit Andronikus nennt Paulus sie hervorragend unter den Aposteln. Dass eine Frau Apostel genannt wird, überforderte allerdings spätere Generationen. Im Mittelalter korrigierte man dahingehend die biblischen Texte und machte aus Junia kurzerhand einen Mann, damit sich die patriarchale Kirchenhierarchie keinen unnötigen Fragen ausgesetzt sah. Erst in jüngerer Zeit wurde diese biblische Geschlechtsumwandlung rückgängig gemacht. In der byzantinischen Kirche dagegen blieb Junia durchgehend als Apostelin verehrt, zusammen mit anderen apostelgleichen Frauen wie Maria Magdalena oder Thekla. Wer also in der Bibel nach Frauen in Leitungspositionen sucht, der muss nicht zwischen den Zeilen lesen, er muss nur hinsehen. Das Christentum mit seinem egalitären Ansatz besaß und besitzt ausreichend gesellschaftlichen Sprengstoff zum Umbau des Sozialgefüges. Bedenkt man die virulenten Genderfragen, was für ein Innovationstreiber könnte das Christentum doch sein? Angesichts dieses Erbes ist im Hinblick auf die Gleichstellung der Frau gerade im kirchlichen Gefüge noch viel Luft nach oben. Das erkannte auch Papst Paul VI. Im Jahr 1976 und äußerte in einer Ansprache:
Im Christentum besaß die Frau mehr als in jeder anderen Religion schon von den Anfängen an eine besondere Würdestellung, wofür uns das Neue Testament nicht wenige und nicht geringe Beweise bietet. Es erscheint ganz offenkundig, dass die Frau dazu bestimmt ist, an der lebendigen, tätigen Struktur des Christentums so stark teilzunehmen, dass vielleicht noch nicht alle Kräfte und Möglichkeiten dafür freigelegt worden sind.
Jesus, Paulus und sogar die Autoren des Alten Testaments haben in ihrer Zeit Ansichten vertreten, die das Frauenbild ihrer Umwelt regelrecht auf den Kopf stellten und damit deutlich radikaler und konsequenter waren, als es die katholische Kirche heute ist. Wer sich auf die Bibel beruft, sollte nicht hinter ihrer Revolution zurückfallen. Wenn Gleichberechtigung schon biblisches Alter besitzt, sollte es im 21. Jahrhundert nicht als kühne Neuerung gelten, sondern als überfällige Selbstverständlichkeit. Es wäre also nur konsequent, wenn die Kirche dieses Erbe heute mutig weiterträgt und gesellschaftlich dafür eintritt. Denn Gleichberechtigung ist kein modischer Zeitgeist, sondern biblischer Auftrag. Oder anders gesagt, wenn Eva keine Gleichstellungsbeauftragte brauchte, dann deshalb, weil sie schon damals als ebenbürtig gedacht war. Höchste Zeit, dass wenigstens die Kirche das nicht nur predigt, sondern lebt.